Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma?
Hey, da haben wir was gemeinsam.
Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin.
Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas.
Dann los, wir bei
Dilemma-Lametta. Hallo Claudi, schön, dass du da bist.
Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, und schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Heute wieder mit einer noch besseren Tonqualität als vor 2 Wochen. denn wenn ihr uns mit Kopfhörern hört, dann hört ihr uns jetzt auch beide auf beiden Seiten. Das war nämlich das letzte Mal nicht so.
Nee, da hatten wir das Problem, dass wir tatsächlich links und rechts zu hören waren.
Also jeweils einer links, einer rechts.
Ja, genau. Meine ich ja.
Und jetzt sollte es so sein, dass wenn ihr einen Kopfhörer rausnehmt, uns trotzdem beide noch hören könnt. Und ja, da freuen wir uns natürlich sehr drüber und hoffen, dass ihr auch in den letzten 2 Wochen eine tolle Zeit hattet mit vielen, vielen Lametta-Momenten und hoffentlich sehr wenig Dilemmatas. Und ja, Claudia, hast du denn einen Lametta-Moment, den du mit uns teilen möchtest?
Ein Lametta-Moment. Ich glaube, der letzte große Lametta-Moment war tatsächlich der, in dem ich das letzte Essay abgegeben habe.
Ja?
Ja, doch, ganz großer Lametta-Moment für mich auf jeden Fall. Der erste, der mir so spontan einfällt.
Mhm. Also eben für unser berufsbegleitendes Studium. Wer noch nichts über das berufsbegleitende Studium gehört hat, kann gerne in eine unserer letzten Folgen reinhören.
Wir befinden uns ja gerade in unserer Polylemma-Serie zum Thema Weiterbildung. Genau. Und haben auch fürs nächste Mal, also für den Dienstag in 2 Wochen, was ganz, ganz Tolles für euch vorbereitet. Wir haben einen Gast eingeladen, ohne da jetzt viel vorwegnehmen zu wollen. Es wird super, super spannend. Es wird ganz toll. Es ist auch die letzte Folge der Polylemma-Serie, wo wir nochmal abschließend nochmal unser Resümee ziehen, wie ihr das halt gewohnt seid von uns, bei unseren Dilemma-Diskussionen. Ja, also hört auf jeden Fall rein. Heute machen wir was anderes, Chrissy. Links-rechts war das große Thema beim letzten Mal. Links-rechts ist das Thema von heute, denn die Folge heißt
Links oder rechts zwischen Rosenkavalieren, Schaumschlägern und Herzensbrechern.
Ihr vermutet es, es geht um Online-Dating.
Ja oder nein, soll ich es nutzen oder nicht? Finde ich dort die große Liebe oder nur Schaumschläger und Herzensbrecher?
Ja, das ist die große Frage, die uns heute beschäftigen soll.
Genau. Das Dilemma. Und da wir auch immer so unsere Folgen ja mit so ein paar Statistiken füllen, ist ja immer ganz interessant, würde ich doch direkt mal damit starten, warum eigentlich Leute Online-Dating nutzen. Also, Claudi, dadurch, dass wir die Folge machen, wir sind ja auch Personen, die es nutzen. Was hat dich denn dazu getrieben?
Also jetzt doch Erfahrungsberichte statt Statistiken.
Ja, ich kann ja gerne die Punkte vorlesen und du sagst einfach, ob das auf dich zutrifft oder nicht. Also der erste und prozentual größte Punkt ist die Anonymität. Also ich entscheide, wie viel ich von mir preisgebe und zu welchem Zeitpunkt. Spielt das denn bei dir eine Rolle, die Anonymität?
Also ich gehöre auf jeden Fall zu denjenigen, ich nenne schon meinen richtigen Vornamen. Und
du weißt nicht, Lisa Müller.
Ich nenne mich nicht Christine Müller, genau. Ich gebe meinen Namen an und keine Pseudonyme oder sowas. Also natürlich ist das immer eine Form der Selbstdarstellung, wenn du so eine Seite nutzt oder solche Apps nutzt fürs Online-Dating. Du musst dich ja auch logischerweise in irgendeiner Form darstellen, wenn du jemanden treffen möchtest. Du musst ja... Das ist immer so eine Gratwanderung zwischen, wie viel gebe ich am Ende von mir preis. Und im Umkehrschluss suche ich mir natürlich ja auch bloß Profile raus, wo ich ein bisschen was gezeigt bekomme, in Anführungsstrichen. Also wo zumindest ein paar Bilder dabei sind, wo vielleicht noch ein kleiner Text dazu steht und sowas. Also so ganz ohne sich preiszugeben, funktioniert das ja nicht. Aber Anonymität, um auf die Frage jetzt zurückzukommen, ist für mich jetzt nicht so hoch angesiedelt wie vielleicht einige andere Dinge.
Ja. Dann aber vielleicht, dass du viele potenzielle Partner da triffst oder auch, dass es einfach ist. Das geben nämlich auch jeweils im Gesamtdurchschnitt 22% der Befragten an, aber auch immer ein bisschen mehr Männer. Also zum Beispiel 31% der befragten Männer sagen, dass sie das halt nutzen, weil sie viele potenzielle Partner auf einen Blick vor sich haben.
Ja, es ist natürlich schon ein Vorteil. Du kriegst halt Leute präsentiert, die tendenziell irgendwie alle auf der Suche sind nach irgendwas. Ja, der eine formuliert das vielleicht konkret aus, der andere eben nicht. Da kriegt man es meistens in einem Gespräch raus oder so. Aber ja, natürlich werden dir erstmal relativ einfach und schnell viele potenzielle Partner vorgeschlagen. Das ist natürlich was anderes, als würdest du jetzt durch die Straße laufen und jeden Mann erstmal anquatschen müssen, ist er denn auf der Suche, ist er vielleicht vergeben und so weiter. Das ist natürlich über so eine App in den meisten Fällen viel, viel leichter. Ja. Ist das nicht für dich auch einer der Gründe, warum du das nutzt?
Jetzt kommen wir auf mich zu sprechen.
Naja, inzwischen, wir wollen ja nicht nur über mich reden hier. Ne?
Ja, also diese Einfachheit ist natürlich ein großer Punkt. Und eben auch, was auch, auch in der Statistik mit reinspielt, die mangelnde Gelegenheit. Also wo lerne ich sonst jemanden kennen? Denn da haben wir auch eine ganz gute Statistik rausgesucht, wo eigentlich die Leute ihre Partner sonst noch kennenlernen. Also im Internet ist es so, dass dort 22% der Männer angeben, dass sie dort schon mal eine Person oder einen Partner kennengelernt haben, da aber nur 11% der Frauen. Also weiß ich jetzt auch nicht, wie da diese Differenz zustande kommt. Davor ist dann noch im Freundeskreis oder auf der Arbeit. Und ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel einen Freundeskreis hat, wo jetzt aber auch niemand mehr wirklich dazu kommt, sind da ja auch die Möglichkeiten begrenzt. Auf Arbeit möchte man das vielleicht nicht. Mhm. Und ansonsten gibt es dann noch den Punkt in einem Club, in einer Bar. Das hat sich jetzt auch die letzten Monate ein bisschen schwierig gestaltet. Im Urlaub.
Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du die meisten Leute fragst, die meisten würden wahrscheinlich eh antworten, es ist natürlich schöner, den neuen Partner irgendwie im wahren Leben kennenzulernen. Ja. Aber es ist halt auch nicht mehr so, dass man sich wie vor ein paar Jahren irgendwie noch dafür schämen müsste, dass man im Internet irgendwie aktiv ist und irgendwelche Dating-Apps nutzt, finde ich. Also es ist mittlerweile, zumindest hier in Berlin oder in unserem Umfeld, total normal, dass man eben auch den Partner mittlerweile wie die Schuhe und die neue Hose und die Lebensmittel eben im Internet.
Und das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Nur weil ich jetzt vielleicht einen Online-Dating-Dienst nutze, heißt das ja nicht, dass wenn mich jemand mal auf der Straße ansprechen sollte, dass ich dann sage, du, nee, sorry, aber match mich mal auf Tinder, dann können wir vielleicht reden, aber hier nicht. Also, ja. Aber sonst, gibt es ja noch die Möglichkeiten, ansonsten neben Online-Dating Personen beim Sport kennenzulernen, Ausübungen des Hobbys im Verein oder woanders? Oder
ja, beim Sport finde ich es super witzig eigentlich, der Punkt. Ich weiß nicht, ich habe ja beim Sport immer, wenn ich im Fitti unterwegs bin, tatsächlich Kopfhörer drin. Mhm. Und ich wüsste auch nicht, ob ich das wirklich beim Sport wollen würde.
Warum?
Weiß ich nicht, muss ich mal irgendwie vielleicht nochmal kurz reflektieren. Ich sehe ja gerade die Statistik ja auch vor mir und bin gerade so ein bisschen drüber gestolpert, weil so Freundeskreis und sowas ist klar, Arbeit oder irgendwie im Supermarkt oder wo auch immer. Das kennt man also. Sport hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Schließe ich tatsächlich, glaube ich, auch aus.
Ja,
Wenn ich da jemand blöd anquatschen würde, wenn ich da mitten in meinem Workout bin, würde ich komisch finden, glaube ich.
Ja, also ich finde Verein, also Sportverein, da auch noch naheliegender. Also ich habe meinen ersten Freund auch im Sportverein kennengelernt. Da ist man ja dann auch, also ich hatte da Badminton gespielt und so. Durch irgendwie Vereinsveranstaltungen oder so, kommt man ja dann auch irgendwie ins Gespräch und sieht irgendwie, ob man sich sympathisch ist oder nicht. Aber so ich bin ja nicht so der Fitnessstudio-Gänger, deswegen kann ich das nicht beurteilen.
Ich weiß gar nicht, warum ich das für mich so ausschließe. Letztendlich wünsche ich mir natürlich auch einen sportlichen Partner irgendwo bis zu einem gewissen Maße. Und eigentlich wäre es ja gar nicht so dumm, sich mal in einem Fitnessstudio, wo ich ja sowieso regelmäßig bin, mich einfach mal umzuschauen,
Dann der nächste Fitnessstudio-Besuch ist sich darauf ausgelegt, das ganz zu machen. Ja, immer so rumzugehen. Entschuldigung, bist du Single? Entschuldigung, suchst du jemanden?
Nee, das Beste ist ja jetzt, bei mir im Fitnessstudio ist es so, Corona-bedingt muss ich mich jetzt mal eintragen. Ne? Das heißt, ich muss mal rein, muss mir die Hände desinfizieren, schnapp mir dann einen der desinfizierten Stifte und trage meinen Namen ein und trage ein, wann ich angekommen bin. Ich kann einfach meine Handynummer dazu schreiben. Mal gucken, was passiert.
PS, bin Single. Oder siehst du dann auch die Namen und die Telefonnummern von den anderen.
Was ja eigentlich. Das mit den Telefonnummern ist jetzt, war jetzt nur so eine fixe Idee, was man jetzt umsetzen könnte. Die wird natürlich da jetzt nicht notiert. Aber ja, ich trage mich natürlich eine Liste ein, wo andere Leute eben schon drin stehen. Allerdings habe ich natürlich kein Gesicht dazu. Das heißt dann irgendwie, und was bringt mir das? Dann habe ich einen Namen. Weißt du, also ich komme ich ja irgendwie immer noch nicht
in den... Ich dachte, dass da die Telefonnummern stehen, dann hättest du die ja einfach schnell abfotografieren.
Vielleicht, wenn ich damit anfange, wenn ich damit anfange, setze ich das vielleicht durch, mal gucken.
Ja.
Naja,
aber deswegen, da sieht man, da kommen dann doch so einige Herausforderungen auf einen zu, wenn man das dann doch über den herkömmlichen Weg nimmt, was ja dann Online-Dating da einem ja ein bisschen... vorwegnimmt, wo wir wieder auch bei den Gründen wären, dass es eben einfach ist, man kann es jederzeit benutzen, die App, egal wo man ist, kann man irgendwie auf Partnersuche gehen.
Man braucht nur Internet, ne?
Ja. Und was natürlich auch ja so ein bisschen die Hemmschwelle nimmt, ist natürlich auch die Art und Weise, wie ich eine Person anspreche. Also viele trauen sich das vielleicht auch gar nicht, irgendwie im Fitnessstudio oder auf der Straße jemanden anzusprechen, weil du ja vielleicht auch gar nicht weißt, ist die Person überhaupt auf der Suche?
Ja, ja.
Also es kann ja auch sein, die Person ist zwar Single, aber sucht eben gerade auch gar nicht. Oder es ist halt gerade vielleicht auch eine unpassende Situation, während du da auf dem Laufband stehst, eben die Person anzusprechen. Und deswegen geben eben auch viele als Grund an die Art der Kommunikation, weil es eben komplett einfach ist. Die Hemmschwelle ist weniger und so ein Hey, na, wie geht's? Oder vielleicht noch was Besseres schreibt sich halt einfacher als ein gesprochenes.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, warum eben diese Dating-Apps funktionieren, so gut funktionieren.
Ja, ist aber tatsächlich nur auf Platz 5 der angegebenen Gründe.
Ja, wenn man das so damit vergleicht, was man so erlebt, wie oft man eigentlich matcht, wie man ja so schön sagt in dem Fachjargon, und am Ende dann doch nicht kommuniziert miteinander.
Ja, das ist dann wieder die andere Sache.
Aus einen oder anderen Grund, aber dann...
Ja, ansonsten werden noch so als Punkte angegeben Spaß. Das ist halt einfach Spaß macht.
Ja, noch
macht.
Zwei Gläser Wein habe ich auch Spaß am Online-Dating.
Klar, nein, ja, nein, links, rechts, links, rechts.
Genau, ich hab auch so ein Muster, nachdem ich verfahre. Ich würfel immer und werfe links.
Es gibt einen Würfel mit der Anzahl und mit dem links oder rechts. Und dann, je nachdem, ob links oder rechts, und die Anzahl wird dann...
Und einmal im Monat gönne ich mir richtig, da swipe ich eine Minute nur nach rechts und gucke, was bei rumkommt. Nein. Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Nein, nein. gut, wieder zurück.
Zum Thema.
Dann Möglichkeit von Matching-Angeboten. Ich komme mit Menschen in Kontakt, die grundsätzlich gut zu mir passen. Wobei das ja dann, denke ich mal, auch abhängig ist von der App und wie viel man da ja zu sich, also von sich preisgibt. Erst so kann man ja irgendwie beurteilen, ob derjenige zu mir passt oder nicht. Also ich finde das auch immer schwierig, Hammer, anhand nur von Bildern und kurzgeschriebenen Worten da dann auch irgendwie jemanden einzuschätzen und zu beurteilen. Deswegen ich mich ja auch immer sehr, sehr schwer tue mit Online-Dating-Apps, weil ich immer schnell das Gefühl habe, dann so in so eine Oberflächlichkeit zu rutschen, in die ich eigentlich gar nicht reinrutschen möchte, weswegen ich eigentlich grundsätzlich eher der Fan davon bin, die Person im echten Leben, sage ich mal, kennenzulernen, irgendwie eben wie jetzt schon genannt auf den Punkten im Verein oder irgendwie im Freundeskreis oder eben auf andere Art und Weise als jetzt online, und weil man ja auch eben viel mehr die Mimik und Gestik irgendwie wahrnehmen kann, aber eben, da spielt bei mir der Punkt ja eben ganz rein, diese Einfachheit und Flexibilität, das ist eben, ja.
Naja, machen wir uns nichts vor, diese Apps sind nun mal, ist halt super oberflächlich. Es ist ja so, du schaust dir in erster Linie die Bilder an und beurteilst die Menschen anhand der Bilder in erster Linie. Dann schaust du den Text vielleicht noch an, wenn er dann so die erste Hürde genommen hat, ja, der potenzielle Partner, sage ich jetzt mal. Und hat ja wenig damit, also du kennst den Menschen ja nicht, nur weil du dir das Profil angeschaut hast. Und deswegen finde ich natürlich so eine Aussage, wie man trifft dort den passenden Partner. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich hier schon ganz, ganz oft nach links gewischt, bei Männern, die wahrscheinlich mich perfekt ergänzen würden in der einen oder anderen Hinsicht. Aber wo ich halt einfach sage, ey, keine Ahnung.
Nur weil sie vielleicht auch ein unpassendes Bild ausgewählt haben oder vielleicht nicht dem entsprochen haben, was du dir optisch ist dein Traumpartner. Oder vielleicht auch, weil du die Altersgrenze so gewählt hast, sodass er gar nicht dir angezeigt wurde. Das kann ja auch sein.
Auch das ist, sind die Oberflächlichkeiten.
Ja.
Muss man ja mal ganz klar so sagen, sind die Oberflächlichkeiten, nach denen wir uns da richten. Aber das ist eben das, wenn man sich das bewusst macht, dass das eben genauso passiert in diesen Plattformen oder auf diesen Plattformen dann.
Ja, weil wenn du ja jemanden im echten Leben kennenlernst, kannst du irgendwie einschätzen, wie alt die Person ist, aber grundsätzlich weißt du ja nicht, wie alt die Person ist und ja, lernst vielleicht jemanden kennen, den du gar nicht so im Online-Dating ausgewählt hättest. Ja, und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass die Online-Dating-Apps ja nicht Mutter Teresa sind und dir jetzt irgendwie nur was Gutes oder dass sie nur dir etwas Gutes tun wollen, sondern ja auch sich selber und dass mit Online-Dating-Apps auch ganz viel Umsatz gemacht wird. Also allein im deutschen Markt wird für Online-Partnervermittlung ein Umsatz von 89,1 Millionen Euro im Jahr generiert. Also und das ist ja auch schon eine Menge und natürlich, wir wissen ja auch, da wir auch aus dem Marketing kommen, Online-Apps werden auch ja so konzipiert, dass der Nutzer so viel Zeit wie möglich auf den Apps verbringt und eigentlich steckt da die Online-App ja auch selbst in ein Dilemma. Sie werben ja eigentlich damit, ja, den Traumpartner zu finden oder eben dabei zu helfen, den perfekten Partner zu finden, aber möchten ja auch gleichzeitig wieder, dass die Person ganz viel Zeit in dieser App verbringt.
Ja. Entschuldige bitte.
Monolog?
Du hast ja so viele, du warst so im Flow. Ich wollte da jetzt nicht groß zwischengrätschen.
Oder wie siehst du das, Claudia?
Da gibt es, glaube ich, keine Perspektiven. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Vielleicht einer, den nicht jeder vor Augen hat, was halt nicht jedem so bewusst ist. Aber du hast es ja perfekt zu sagen. Ich habe mir gar nicht viel zu sagen. Natürlich wollen die Apps, dass du möglichst viel Zeit dort verbringst, die Online-Dating-Anbieter. Also das natürlich eben auch schön blöd werden, wenn sie dir direkt den passenden Partner vor die Nase setzen.
Ja, und da ist dann auch wirklich die Frage, helfen diese Apps dann auch wirklich dabei, den Partner zu finden? Oder suggerieren sie dir das eigentlich nur, möchten aber eigentlich, dass du ihn gar nicht findest, weil du ja sonst von der App weg wärst.
Ich weiß nicht, wie geht's dir denn da? Man romantisiert dann immer so die paar Beispiele aus dem Umfeld, wo es denn geklappt hat. Ne? Wir kennen ja nur auch Pärchen, die sich gefunden haben über Online-Apps. Ja. Und dann denkt man ja immer so, ach Mensch, ja, siehst du, das kann ja funktionieren. Und offensichtlich ist ja der Beweis, ja, jemand aus meinem Umfeld hat jetzt jemanden gefunden, den Partner gefunden, eben über eine Online-Dating-App. Vielleicht bewertet man das auch viel zu hoch und das ist eigentlich passiert viel, viel seltener, als man denkt.
Ja, also natürlich hat man ja trotzdem, also ich glaube, wenn wieder auch die Hoffnung oder wenn ich die Hoffnung da nicht hätte, dann würde ich die App auch nicht nutzen. Und tatsächlich geben auch 47% der Befragten einer Online-Umfrage an, dass sie da schon mal einen festen Partner kennengelernt haben.
Das macht Mut.
Aber es ist halt auch weniger als die Hälfte, wenn man die Statistik so liest. Also man kann ja Statistiken auch immer wohlwollend lesen oder nicht so wohlwollend. Deswegen, also ich bin auch immer stets und ständig in dem Dilemma, finde ich das jetzt gut oder nicht? Ich weiß auch nicht, ob ich mir da jetzt schon eine abschließende Meinung darüber bilden konnte. Also du nutzt es ja schon länger als ich. Wenn ich das jetzt mal so offen sagen darf.
Ja.
Und hast ja jetzt vielleicht auch schon mehr Erfahrungswerte sammeln können.
Haben sich ja auch meine Tendenzen ja ein bisschen geändert. In den anderthalb Jahren sind es, genau, seit zwei Jahren, ja, anderthalb Jahre nutze ich jetzt diverse Apps. Und
also der Trend geht auch zu Zweit- und Dritt-Online-Dating-App?
Ja, ich nutze auch aktiv zwei und eine dritte habe ich installiert, aber das ist eher so, naja.
Haben geht vorbei raus.
Das ist sowieso, die App ist auch es ist Once, um das jetzt mal direkt so zu sagen, das ist ja eh darauf ausgelegt, dass
weniger ist mehr.
Genau, das, genau, weniger ist mehr. Du bekommst halt ein paar Vorschläge am Tag und da verbringe ich jetzt keine Stunden. So, weiß ich nicht. So, aber anderen übrigens auch nicht, um das wieder mal ergänzend hinzuzufügen. So.
Ich wollte gerade sagen.
Ich habe gerade selbst gemerkt, irgendwie klingt das gerade ganz komisch, was du da sagst.
Also, bei Once verbringe ich jetzt keine zwei, drei Stunden, wie jetzt bei Tinder, wo ich jetzt abends und morgens jeweils zwei Stunden vor und nach dem Aufwachen immer vor dem Ihr versteht, was ich sagen wollte.
Genau, das ist das, worauf es ankommt. Was war die Frage? Achso, ja, die Tendenz. War ich eher auf was Lockeres aus damals und war auch ehrlich gesagt neugierig und hatte am Anfang auch noch richtig, richtig viel Spaß. Das ist einfach so dieses Swipen hin und her und fühlt sich so ein bisschen wie im Einkaufsladen, gefällt mir nicht. So, fand ich eigentlich ganz witzig. Ich mag auch erste Dates nach wie vor total gerne, weil man kennt die Person noch nicht, man hat sich immer super viel zu erzählen. Es gibt eigentlich keine Gründe, warum man sich irgendwie anschreien muss. Ich finde, erste Dates mag ich gerne, zweite, dritte Dates finde ich nervig. Ab dem vierten geht es dann wieder bergauf. Das ist so meine, so sehe ich das inzwischen irgendwie. Und es hat sich, irgendwann hat sich das dann so ein bisschen gewandelt. Da hat man so eine Sättigungsgrenze erreicht, wo man dann einfach gar keinen Bock mehr hat auf diese ganzen Online-Geschichten.
Ja, ich glaube, die ist auch bei jedem immer ein bisschen anders.
Dann gab es eine Zeit lang, wo ich die nicht genutzt hatte, weil da jemand war, der längere Zeit jetzt
da war.
So. War, glaube ich, auch eine ganz gute Pause mal so zum Durchatmen insgesamt. Und ich glaube, das ist immer so tagesformabhängig. Mal habe ich richtig Spaß dabei, mal bin ich einfach genervt davon. Ich bin jetzt allerdings auch nicht so wie einige andere Freundinnen von mir, die das regelmäßig installieren und deinstallieren, so dieses Hin und Her. Meistens ist es irgendwie, also drauf habe ich sie eigentlich, abgesehen jetzt von dieser Phase vor einer Weile, wo da habe ich sie tatsächlich nicht mehr auf meinem Handy gehabt, aber wo ich sie mal mehr oder weniger nutze. Da muss ich mich da echt nochmal hinterfragen. Also es sind auf jeden Fall keine Stunden. Es sind keine Stunden am Tag. Das möchte ich nochmal betonen. So.
Okay.
Ja. Chrissy, wie sieht es bei dir aus?
Mit was genau?
Ja, wie lange nutzt du das jetzt? Online Tinder speziell?
Also jetzt noch nicht so lange. Also wir haben September, vielleicht 1-2 Monate oder so.
Und aus.
Und vor. Gott, wie lange ist das her? Zweieinhalb Jahren?
Ja.
Haut das hin? Ja. Ja, doch. Nee. Drei. Oh.
Zwei Jahre gar nicht hin. Nee. Ne, das war ja noch davor.
Ja.
Ja.
Und dann gab es halt mal eine Zeit, wo ich es nicht genutzt hatte. Weil auch jemand da war.
Jemand da war.
Ich bin halt eher auch eigentlich der Fan von jemanden so live kennenlernen, auch schon mal irgendwie sehen, wie der Mensch eben irgendwie agiert, wie er Mimik und Gestik, was er für eine Ausstrahlung hat. Ich finde halt Ausstrahlung ganz, ganz wichtig. Natürlich, nachdem irgendwie etwas zu Ende geht, ist vielleicht ja auch erstmal so im ersten Moment, da muss ich vielleicht auch ehrlich zu mir sein, dass es natürlich irgendwie auch ganz schön ist irgendwie, da dann wieder das Gefühl zu, oder so ein bisschen natürlich Ego-Pushing, was ja auch immer, denke ich mal, auch jetzt nicht untypisch ist, auch, sage ich mal, Frauen und Männer sich, also würde ich jetzt mal aus eigenem Empfinden sagen, zu gleichen Maßen. Und was auch, glaube ich, gerade, wo ich an so einem Punkt bin, wo ich glaube, dass es vielleicht auch erstmal gut ist, da erstmal nochmal ein bisschen Abstand von zu nehmen und erstmal auch ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Auch erstmal, aber natürlich macht es ja auch irgendwie Spaß, also irgendwie mit anderen Personen zu schreiben, aber ich finde es halt auch manchmal ein bisschen nervig, wenn so Gespräche so sich ewig lang ziehen und man immer nur diejenige ist, die irgendwie das Gespräch am Laufen hält. Oder dann natürlich auch dieses Phänomen des Ghostings, wenn dann irgendwie, ja, dann irgendwie doch ein Treffen ausgemacht wurde und dann aber doch nicht geschrieben wurde oder nicht gekommen wird oder solche.
Nicht gekommen wird. Also, ja, das haben wir so nicht vereinbart. Hallo.
Nicht zum Treffen erscheint. Und was ich ja auch schon vorhin meinte, eben, dass ich auch irgendwann das Gefühl habe, irgendwie so oberflächlich zu werden, wo ich gar nicht so oberflächlich werden möchte. Ich weiß nicht, ich achte dann so, ja, mindestens 1,90 und das und das. Und ich weiß nicht, wenn aber jemand echt neben mir begegnet und aber 1,85 ist, so eine tolle Ausstrahlung hat und mich irgendwie begeistert, dann ist mir dann die Körpergröße auch egal. Mhm. Ja.
Wie du mich anschaust. Ja, also, ja, ich glaub dir das. Ja, ist halt Fluch und Segen. Ja, zahlst du eigentlich? Gibst du Geld dafür aus?
Du kennst die Antwort. Also, ich muss also sagen, manche Apps, die spielen ja mit der Neugier von Menschen. Da gibt es ja so eine Plattform, bei der man eigentlich sehen kann, wer einen da liked. Und man dafür aber bezahlen muss, damit man sieht, wer einen geliked hat. Und ich würde mich schon als recht neugierigen Menschen bezeichnen. Und wollte es halt einfach mal wissen und habe für einen Monat die kostenpflichtige Version genutzt. Letztendlich war es rausgeschmissenes Geld. Weil ich es dann eh nicht so genutzt hatte und dann eh irgendwie auch überfordert war. Mit den Personen und also mit der Anzahl der Personen.
Mit den Personen.
mit der Anzahl der Personen und war eher genervt dann davon. Mhm. Und wie sieht's bei dir aus, Claudia?
Nicht einzeln.
Ja, das ist ganz gut. Also. Weiß auch nicht, also es gibt ja auch so Portale wie Parship oder Elite Partner, ich weiß nicht, dürfen wir das so sagen, die ja einen recht hohen monatlichen Beitrag fordern, also das habe ich auch noch nie genutzt dann aber auch nur für 6, 12 oder 24 Monate dann Mitgliedschaften verkaufen, wo ich mir auch so denke, ja eigentlich...
Super zynisch, ne? Ja. Also eigentlich wollen die doch einen Partner vermitteln und dich nicht 24 Monate binden oder was, also naja.
Vielleicht kann man da nicht nur einen finden.
Ach so, sondern, ja. Okay. Jetzt verstehe ich auch, mit alle 11 Minuten verliebt sich ein Single auf Barsche.
Ja, das ist ja sowieso nur einer.
Ja.
Einer.
Ja.
Und dann aber auch nicht in, naja. Aber ich, bei der Recherche, so bei den Statistiken, habe ich auch noch eine ganz interessante Statistik gefunden, was mir auch gar nicht so bewusst war, dass das ein Thema ist. Das ist ja auch nur moralische Diskussion rund um die Nutzung von Online-Dating gibt. Also da habe ich mich noch gar nicht mit befasst, ob das wirklich moralisch korrekt ist oder dass es überhaupt eine Diskussion darüber gibt, ob Online-Dating moralisch korrekt ist oder nicht.
Ja, da leben wir aber halt auch in so einer Blase, glaube ich. Ne? Wir sind ja jetzt, bei uns ist ja ganz komfortabel, wir müssen uns dafür nicht mehr schämen, wir können das frei nutzen.
Ja, und wir sind natürlich auch die Altersgruppe, in der Online-Dating am meisten genutzt wird. Also zwischen 16 und 29 Jahren nutzen tatsächlich 47% Online-Dating-Apps.
Ja, nutzen oder haben schon mal genutzt.
Oder haben, ne? genau. Ah, ja. Also, im Jahr 2020. Mhm. Und dann sinkt das je weiter das Alter steigt.
Aber auch erstaunlich, auch bis zum Alter von 50 Jahren sind es immer noch knapp 40%. Das finde ich echt...
Und ich glaube auch, dass diese Zahlen weiter steigen werden. Also wir haben uns auch so prognostizierte Nutzerzahlen angeschaut und das wird auch so prognostiziert, dass eben die Nutzerzahlen in den Jahren weiter steigen werden. Natürlich gibt es
Trends, die damit rein, sowas wie Digitalisierung oder generell, dass natürlich alle, die jetzt eben geboren sind, die jetzt 18 werden oder halt irgendwann in der Situation sind, auf Partnersuche zu gehen, die sind natürlich in der digitalen Welt groß geworden und für die ist das natürlich überhaupt kein Thema mehr. Zumindest jetzt in unserem, also Deutschland jetzt natürlich jetzt speziell, Es ist ja ganz normal, dass du deinen Partner mittlerweile auch online suchen kannst. Ja. Deswegen und ist das schon super logisch, dass das...
Ja, und auch ins Alter wird es sich eben weiter nach oben verschieben, denn die Personen, die ja jetzt natürlich älter werden, sind mit Online-Diensten aufgewachsen. Für die ist es ganz normal, dass sie Apps nutzen zur Navigation, um irgendwo hinzukommen, um mit Personen zu schreiben und natürlich auch den vielleicht Partner oder was sie sonst suchen, kennenzulernen.
Auch eben die Tatsache, dass es ja inzwischen viel, viel mehr Scheidungen gibt, als das eben noch vor 10 Jahren der Fall war. Es nimmt ja auch eher zu, weil es ist ja alles nicht mehr in Stein gemeißelt. Ne? Das ist ja nicht, wenn du dich einmal mit einem Partner auf einen Partner einlässt, dass du dann auch wirklich bis ans Lebensende bei ihm bleiben musst. Am Ende ist so eine Trennung heute auf jeden Fall für wesentlich einfacher umzusetzen. Das ist ein bisschen bescheuert, aber es ist wesentlich besser, mehr akzeptiert als eben noch vor Jahren.
Ja, und ich glaube, was damit auch reinspielt, ist halt eben, dass die Frauen halt viel unabhängiger geworden sind, auch gerade finanziell. Also, dass es eben mehr so ist, dass die Frauen sich eben in Anführungszeichen leisten können, sich scheiden zu können. Das ist, glaube ich, ja auch was vielleicht mit reinspielt.
Ja, und nach der Scheidung dann eben den neuen Partner suchen und deswegen steigen die Nutzerzahlen, um den Bogen nochmal zu schlagen.
Kommen wir aber zurück zu der moralischen Diskussion, ob denn Online-Dating moralisch vertretbar ist. Und da wurden Personen aus unterschiedlichen Ländern der Welt befragt, ob sie es eben für moralisch vertretbar halten, Online-Dating-Dienste in Maßen zu nutzen. Und da sagt der Durchschnitt zu 46% der befragten Personen weltweit sagen da ja, es ist moralisch vertretbar. Und nur 22% sagen, dass es nicht moralisch vertretbar ist. Genau. Und Deutschland reiht sich da ein mit 55%, dass es moralisch vertretbar ist. Und 13% sagen, es ist nicht moralisch vertretbar. Und könntest du dir denn vorstellen, Claudi, welche Länder es für nicht so moralisch vertretbar halten, Online-Dating-Apps zu nutzen?
Ja, weiß nicht, das Erste, was mir einfällt, sind so arabische Länder. Oder vielleicht sowas wie Korea, Südkorea.
Ja, Türkei. Also da hast du recht. Also die größte Ablehnung ist tatsächlich bei der Türkei vorhanden. Da sagen 53%, dass sie es für nicht moralisch korrekt sehen, Online-Dating-Apps zu nutzen. Da sagen nur 23% dem zu. Und dem folgen dann Südkorea und Japan, die jeweils zu 35% mit einer Ablehnung gestimmt haben, dass sie es eben nicht moralisch korrekt finden, Online-Dating-Apps zu nutzen.
Meinst du, die Statistik ist, oder dass die Leute das frei kommunizieren wollen, oder meinst du, die lügen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, dass sie nicht ehrlich geantwortet haben auf die Frage?
Inwiefern, dass sie es eher, also dass sie es so dass kulturell sie gesagt haben, bezogen, dass ich, sie sagen, nee, finde ich jetzt
genau, nicht. Genau, finde ich nicht moralisch vertretbar, weil es eben einfach so gewollt ist.
Weil es sich nicht so gehört.
Genau, weil es sich dort eben nicht gehört. Oder versucht das ja irgendwie immer so ein bisschen. Ja, also 53% finde ich schon krass für die Türkei. 53 hast du gesagt, ne?
Ja, gut. Also ich habe halt auch überlegt, was halt die Gründe dafür sein könnten, warum es nicht moralisch vertretbar ist. Es kann ja zum einen sein, dass es einfach noch nicht so so oft genutzt wird vielleicht, wie jetzt bei uns. Also
wenn es nicht moralisch vertretbar ist, wenn es die Leute nicht nutzen. Ich glaube, das ist da so, da beißt sich die Katze selbst in den Schwanz dann. Naja, es wird auf jeden Fall so sein. Also klar, wenn die Leute sagen, es ist nicht moralisch vertretbar, werden sie es auch nicht nutzen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher.
Ja, aber es gibt ja selbst in Deutschland 13%, die sagen, es ist nicht moralisch vertretbar.
Ja, mit denen würde ich auch gerne mal sprechen. Würde mich echt mal interessieren, weil ich habe mir diese Frage nach der Moral überhaupt nicht gestellt, ehrlich gesagt.
Also, wenn ihr zu diesen 13% gehört, die es nicht für moralisch korrekt halten, Online-Dating zu nutzen, dann
schreibt
uns. Meldet uns.
macht Meldung. Genau, gebt uns Bescheid. Da würde ich super spannend finden.
Ja, also weil ich...
Mal zu hören, warum.
Ich weiß nicht, vielleicht weil es auch noch irgendwie eine andere, wie sage ich das, einen anderen Ruf noch hat, Online-Dating, das vielleicht auch bei vielen noch den Ruf hat, dass es halt ja jetzt nur sowas auf eine schnelle Nummer oder so aus ist, was es natürlich auch sein kann, aber es kann eben jegliche Art der Kontaktaufnahme sein. Wie sagt man denn das?
Für alle romantischen Bedürfnisse.
Ja, genau. Also das ist halt für jeden was dabei.
Ist für jeden was dabei, genau. Kommen Sie ran,
kommen Sie dich. Kommen Sie ran, kommen Sie rein. Genau. Alles im Sonderangebot.
So sieht's aus.
Ja, Claudi, was hast du denn noch so zu Online-Dating der Welt zu sagen?
Online-Dating der Welt vor allem.
Meldet euch, Profil ist unten in der Beschreibung. Nicht.
Ja, so ein bisschen wie eine Single-Börse hier heute, ne?
Ja, so. Kommen Sie rein, kommen Sie ran.
Ja, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Schöne Idee. Ja, weiß ich nicht.
Würdest du jetzt denn nach dem Gespräch, was wir jetzt hatten, immer noch weiter deine Online-Dating-Apps
mein nutzen? Daumen, der juckt schon. Ich habe nachdem wir hier gerade die ganze Zeit über Swipe sprechen, habe ich meine natürlich total Lust, gerade die
App zu nutzen. Das ist schon ganz witzig.
Ja, genau.
Nee, fängt schon an zu zucken.
So sieht's aus. Nein, also ich, ja klar, ich nutze das weiterhin. Es ist ja, wie ich das hier vorhin beschrieben habe, ein Auf und Ab bei mir. Manchmal habe ich Spaß dran, manchmal nervt es mich. Mal werde ich es ein bisschen intensiver nutzen.
Hast du denn witzige Geschichten? Das können wir jetzt noch so zum Abschluss machen. Irgendwie Anmachsprüche, die du besonders witzig fandest oder irgendwelche.
Hast du da was Spezielles im Sinn, Chrissy?
Ja, ich hatte tatsächlich letztens eine Nachricht der besonderen Art. Da wurde ich angeschrieben mit Christine, so kann das nicht weitergehen. Ich so, das war die erste Nachricht, ne? Und ich so, warum? Nee, mir reicht das, ich reiche jetzt die Scheidung ein.
Mhm.
Und ich so, okay. Dachte ich mir so, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich irgendwie geheiratet habe, aber okay. Hab dann nur so zwei Fragezeichen geschickt. Und dann, ja, du musst dann aber irgendwie draußen singen, weil ich brauche das Auto. Und dann zu dem Zeitpunkt habe ich dann beschlossen, das Match nicht, dann aufzulösen.
Nicht deine Art der Kommunikation?
Nee, ich weiß jetzt nicht, ob es witzig sein sollte, weil ich in meiner Beschreibung geschrieben habe, dass ich gerne im Auto singe und er sich irgendwie darauf bezogen hat, aber war nicht so ganz auf meiner Witzskala. Hat nicht.
Stehst du zu einem klassischen, hey, na, wie geht's dir?
Mm-mm. Auch nicht so. Weiß nicht, da antworte ich meistens nicht.
Oh! Ja, okay.
Was antwortest du denn auf, Heyna, wie geht's?
Nein. Gut. Sehr gut. Und selbst?
Ganz nein, schlecht. Ja?
Nee, ich antworte schon, das mache ich. Ich lasse die Leute da nicht in der Luft hängen. Andererseits, du kennst mich ja, ich kommuniziere dann auch schon sehr klar, wenn das dann, also wenn nach der Frage wie, hey, na, wie geht's dir, danach kommt und schönes Wetter, so nach dem Motto, dann sage ich auch relativ schnell, dass ich eigentlich keinen Bock auf Smalltalk habe in der Form. Und meistens beziehe ich mich dann auf irgendwas, also was in auf seinem Profil Wetter. Dann irgendwie, auf das Wetter, genau, was in seinem Profil steht, um dann irgendwie einen anderen Dreh reinzubekommen in die Unterhaltung. Und wenn das nicht funktioniert, dann sag ich dann auch, ey du, hau rein.
Was machst du, wenn nichts im Profil drinsteht?
Na, dann sind ja mindestens immer ein oder zwei Bilder dabei, damit ziehe ich mich auf das Bild. Es gibt immer einen Aufhänger. Wirklich, es gibt immer einen Aufhänger. Ich tue mich da auch nicht schwer mit solchen Sachen. Das fällt mir immer recht leicht.
Ja, nee, mir ist das.
Schreibst du zuerst oder lässt du dich anschreiben?
Teils, teils. Also ich habe ja von dir gelernt.
Von mir gelernt? Oh Gott, oh Gott.
Meine Tinder-Mentorin.
Hey, das ist im Prinzip, was ich, das tatsächlich so, also erzähl mal erstmal.
Ja, also, ja, was ich zum einen von meiner Tinder-Mentorin gelernt habe.
Oh Gott, Mama, wenn du das hörst, es ist nicht so schlimm, wie es gerade klingt.
Und was tatsächlich einige in der Profil schreiben, wer zuletzt matcht, der schreibt und ja, wenn ich irgendwie, wie gesagt, es ist ja auch noch nicht so lange, wie ich das mache. Also, vielleicht muss ich da auch erstmal reinfinden. Mhm. Ja. Aber schon manchmal, ja.
Schön.
Ja. Und du folgst ja da immer.
Ich hab da meine Prinzipien. Ich räume ja auch mein Tinder-Profil regelmäßig auf. Alles, wo über eine Woche lang keine Kommunikation stattgefunden hat, fliegt raus. Matches.
Schreibst du da noch irgendwie Tschüssikowski? Nee. Zeit abgelaufen?
Also wenn man schon gesprochen hat, dann ja. Dann sage ich schon so, ey, hat ja, oder manchmal ja, manchmal nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also wenn ich dann, meistens bin ich ja dann logischerweise auch diejenige, die zuletzt geschrieben hat. Und dann eben, wenn ich dann keine Antwort bekomme, dann sage ich halt irgendwie, okay. Klickt raus, habe ich ganz radikal, tschüss. Und genau, ansonsten, wenn ich zuletzt matche, schreibe ich zuerst. Das ist so eine, ich finde, das ist eine ganz faire Kiste, dass man so sagt, so hey, dass man nicht so auf diesem Mann-Frau-Ding irgendwie rumreitet, sondern einfach sagt, komm. Und umgekehrt ist dann halt auch so, wenn es ein Match gibt und mich derjenige jetzt nicht so brennend interessiert und mir auch nicht schreibt, dann fliegt er auch raus. Alles nach einer Woche, ich halte mein Tinder-Profil sauber. So.
Daher sammle da nichts.
Ja, das finde ich anstrengend, sonst mir ist mir zu blöd.
So, Claudi, nachdem ich ja jetzt meine witzige Story, wenn man das so nennen kann, mitgeteilt habe, ist dir denn jetzt noch was eingefallen? Oder hast du vielleicht dann so eine Geschichte irgendwie, weiß ich nicht, bestes Date, was dann zustande gekommen ist, oder vielleicht auch schlechtestes?
Oh, schlechtestes Date, ja. Ja, da fällt mir ein Date ein, das war jetzt auch vor kurzem gerade. Ganz, ganz fürchterlich, um Gottes Willen. Es war recht spontan, das mag ich eigentlich. Also gar nicht viel rumgeschrieben, sondern relativ zeitig gesagt, ey, wohnen mehr oder weniger nicht weit weg voneinander, lass uns doch spontan treffen. Mhm. Und sind abends losgezogen, waren halt entspannt spazieren und noch ein Bierchen getrunken, ist ja auch so.
Nur so deins.
Genau, so meins. Erstmal ganz entspannt kennenlernen, genau. Aber meine Güte, lagen da Welten zwischen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal frage ich mich auch, ob ich mit jemandem am Ende auf dem gleichen Date war, wenn dann auch noch zurückkommt, wollen wir uns wiedersehen oder nicht? Also es war wirklich, dieses ganze Gespräch, es lag immer daran, dass ich musste das permanent irgendwie am Laufen halten. Ich wollte jetzt ja auch kein Schweigen irgendwie da irgendwie aufkommen lassen. Und wenn ich halt irgendwie sowas merke, dass, keine Ahnung, wir irgendwie unterschiedliche Werte da in gewissen Sachen eben vertreten, dass ich dann einfach das Thema dann eben doch, ich habe auch keine Lust, mich dazu streiten. Und mir war schon klar, dass wenn dieses Bier ausgetrunken ist, dass dann A, dieses Date vorbei ist und dass es B, kein zweites Date geben wird. Und ich weiß nicht, es sind halt so solche Sachen gefallen wie, ja, wenn das dann jetzt irgendwie nicht klappt mit dem Studium, so wie ich mir das halt vorgenommen habe, ja, lass es halt wieder bleiben und dann harze ich halt. Oder sowas. Also das sind so ganz, wirklich eine ganz, ganz, ja, einfach ein ganz anderer Typ Mensch als ich. Ja, es ist ja okay, wenn er das sieht, aber allein diesen Terminus harzen finde ich ganz hart, finde ich schwierig.
Ja.
Und passt leider überhaupt nicht zu meinem, zu dem, was ich mir halt so vorstelle. Dieses ganze Date, das war wirklich eine absolute Katastrophe. Ich habe jetzt mal so eine Sache rausgegriffen, aber damit du ein bisschen Gefühl dafür bekommst, was da so gelaufen ist in der halben Stunde, die wir da an dem Bierchen da genippelt haben. Mann. Also da war ich auch echt,
eine halbe Stunde kann ja dann auch teilweise echt lang werden.
Ja. Ja, auf jeden Fall war ich sehr überrascht, dass er dann nach einem zweiten Date fragte, wo ich mich echt fragte, so hey, du warst doch gerade dabei, letzte halbe Stunde, oder nicht? Hattest du wirklich Spaß gerade? Ist das dein Ernst?
Ja, er konnte sich ja mit dir unterhalten.
Ja, das ist
offensichtlich. Und du hast ja anscheinend das Gespräch am Laufen gehalten.
Ja, also das war gerade jetzt, wie gesagt, eine recht frische Erfahrung, noch ganz, ganz fürchterlich.
Aber das kann ich verstehen. Zwar nicht so extrem, wie du es erlebt hast, aber wo man so denkt, ja, das war nett, aber mehr halt auch nicht.
Ja.
Und
ich hatte vor kurzer Zeit auch ein ziemlich, ziemlich schönes Date, wo viel gequatscht, sehr gute Unterhaltung gehabt, ein bisschen Deep Talk, ein bisschen oberflächliches Zeug. Also wirklich eine angenehme Mischung, war total gut. Aber irgendwie auch kein Bock auf ein zweites Date. Und da kann ich noch nicht mal so konkret sagen, warum eigentlich. Kennst du das, dass man manchmal so sagt, so, hey, irgendwas fehlt, irgendwas ist komisch, irgendwas stimmt nicht?
Ja, wenn halt nicht so der Funke direkt irgendwie übergesprungen. Also ich brauche das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, dass irgendwie auch die Chemie stimmt, wenn es halt einfach nur nett war und halt gut war, dann ist das, also da muss man ja, glaube ich, auch sich da nicht nochmal irgendwie verpflichtet fühlen, für ein zweites Date hinzugehen. Da finde ich, ist das fair, dann zu schreiben, du, das hat irgendwie nicht gepasst. Das ist auch was ich mir ganz groß auf die Fahne schreibe, dass wenn man sich getroffen hat, aber dann merkt, okay, das passt irgendwie nicht, dass man das dem anderen mitteilt und dann eben nicht einfach irgendwie ghostet. Ich glaube, das haben wir beide ja auch schon mal auf der anderen Seite erlebt, wie dann ja vielleicht irgendwie Interesse auf ein Treffen da war oder nach einem Treffen, wo man sich vielleicht selber noch ein Treffen erhofft hat, aber dann nichts mehr irgendwie, gar nichts mehr kam. Mhm. Das ist halt dann auch irgendwie blöd. Aber es ist natürlich auch logisch, weil man weiß ja auch nie, mit wem schreibt der andere noch, wem hat er da vielleicht doch noch in der Pipeline, ja. Nimmt er das vielleicht auch nur so ein bisschen als Überbrückung, gerade weil gerade die Beziehung ausgelaufen ist und jetzt doch wieder angelaufen ist.
Und das ist halt auch manchmal einfach, nicht jeder kommuniziert ja so klar und für viele Leute ist es einfach auch schwierig zu sagen, ich mag dich nicht, also im übertragenen Sinne, ja, sowas wie das Interesse ist nicht da oder sowas. Man will ja dem anderen nicht unbedingt wehtun und es ist einfach eine unangenehme Situation, die in dem Moment entsteht. Ja, das ist, fällt ja nicht allen leicht.
Und vielleicht auch, weil sie schon einige Male die Erfahrung gemacht haben, dass die andere Person dann nicht so gut drauf reagiert hat. Ja, das weil, stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ist schon einige Jahre her bei mir, wo ich, wo es gar nicht zum Treffen gekommen ist, wo ich dann dem Mann kommuniziert habe, so du, ich habe es mir jetzt doch nochmal anders überlegt, ich würde mich jetzt doch nicht gerne mit dir treffen. Da kam halt dann einfach zurück, fuck you, du, du, das wirst du noch bereuen und sonst noch schöne Dinge, wo ich mir auch dachte, hätte ich dich jetzt einfach blockieren sollen oder was wäre jetzt lieber gewesen? Habe ich dann ehrlich, danach gemacht, aber...
Ich bin dazu übergegangen, übrigens, das auch direkt nach dem Date dann schon zu sagen. Meistens merkt man es ja beim Date schon, ob man irgendwie Bock hat oder nicht. Also in den ganz, ganz... Also es kommt wirklich super selten vor, finde ich, dass man sich trifft und noch zwei Tage drüber schlafen muss, so nach dem Motto, um dann zu wissen, will ich noch ein Date oder nicht. Eigentlich weißt du das. Und wenn du das direkt sagst, sind da zumindest die Hemmungen größer, auf der anderen Seite da ausfallend zu reagieren. Ich finde, beim Schreiben, da sind wir wieder beim Thema Anonymität und Hemmschwelle sind halt niedriger und so weiter. Also zumindest beuge ich damit ein kleines bisschen vor. Das ist mir seitdem auch nicht mehr passiert. Also mich hat zumindest in der Öffentlichkeit jetzt noch niemand irgendwie weiter angemault. In der Form, wenn ich gesagt habe, danke, aber nein, danke.
Ja, wobei ich da auch echt Respekt habe, dass du das da auch direkt dann nach dem
Dann ist das abgehakt. Dann ist das
da wüsste ich auch nicht, ob ich das so könnte. Da ist natürlich dann auch noch so ein bisschen, nutze ich auch ehrlich gesagt dann so diese Hemmschwelle aus des Schreibens.
Es ist vollkommen außerhalb meiner Komfortzone. Ich weiß genau, manchmal sind die Herren dann ja auch arg enttäuscht, umgekehrt. Ist ja genauso, wenn man sich natürlich ein zweites Date erhofft und auf der anderen Seite ist das eben anders. Das ist eine unschöne Situation. Aber ich stelle mich dem ganz bewusst einfach, weil das ist auch ein ganz nettes Training. Sind wir bei Komfortzone und das Verlassen selbiger. Und,
aber ich finde es eben wichtig, egal wie man es dann kommuniziert, dass man es dann kommuniziert. Weil es ist ja auch wieder so die Sache, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird. Dann möchte ich das doch aber erstmal auch selber vorleben.
Ja, goldene Regeln und so.
Genau. Mehr dazu findet ihr auch auf unserem Instagram-Profil, dilemma.lametta, wo ihr uns auch sehr gerne eure Erfahrungen rund um das Thema Online-Dating mitteilen könnt. Habt ihr das schon mal genutzt? Ist das was für euch? Nutzt ihr das wirklich mit Spaß und geht gern zu ersten Dates, wie zum Beispiel Claudi? Oder seht ihr das auch eher vielleicht ein bisschen kritisch und ein bisschen nutzt das zwar, aber trotzdem auch immer so vielleicht mit dem Hinblick, ich möchte jetzt die App doch wieder löschen und nicht benutzen, so wie ich vielleicht. Lasst uns das sehr, sehr gerne wissen und auch, wenn ihr vielleicht auch schon euren Partner oder die Partnerin darüber kennengelernt habt.
So oder so, gebt uns auf jeden Fall Bescheid. Lasst uns natürlich auch dieses Mal nochmal einen Kommentar da zum Thema Tonqualität.
Ja.
Das Links-Rechts-Problem vom letzten Mal, wie gesagt, haben wir jetzt ja nun damit behoben und hoffen, euch jetzt nun endgültig und rundum zufriedenstellen zu können mit der Tonqualität.
Ja, weil das ist natürlich das Wichtigste
bei einem Podcast.
Genau. Punkt. Also. Den wir machen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
Okay, Leute, haut rein. Küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten Dienstag.
Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann.
Tschüss.